SRF 2 Kultur. Die liberale, demokratische Gesellschaft bildet das Zentrum, um das viele der Arbeiten von Martha Sinusbaum kreisen. Die 67-jährige Philosophin, Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der Universität von Chicago, publiziert regelmäßig Bücher über den Menschen und seine Lebensbedingungen. Ihr Anliegen ist eine gerechtere Welt. Kürzlich weilte Martha Sinusbaum für 3 Vorträge in Bern. Im Rahmen der Einstein Lectures an der Universität Bern referierte sie über Zorn und Vergeltung. Sie hören Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder.
I guess I think the basic notion is one of equal respect for all people. Now then, what does that involve? I think it involves, first of all, recognizing that people need certain basic opportunities on a basis of equality, if they are to be able to have decent lives.
Die wichtigste Grundlage einer liberalen, demokratischen Gesellschaft sei der Respekt zwischen den Menschen, sagt Martha Sinusbaum. Alle Menschen müssten die gleichen Chancen haben, um ein gutes Leben führen zu können. Ich merke im Gespräch sofort, dass diese selbstbewusste Philosophin erprobt ist im Argumentieren und Erklären, im Analysieren und Darlegen. Und es schreckt sie nicht im Geringsten, ihre Inhalte fern von wissenschaftlichem Jargon zu formulieren. Mit der Forderung nach gleichen Chancen für alle sind wir bereits bei einem Kern des Gedankengebäudes der 51-fachen Ehrendoktorin, beim sogenannten Capability Approach, dem Fähigkeitenansatz, den Nussbaum in den späten 80er und frühen 90er Jahren zum Teil zusammen mit ihrem zeitweiligen Lebenspartner, dem indischen Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen, entwickelt hat. Der Fähigkeitenansatz ist eine Art liberaler Wertekatalog. Er führt Fähigkeiten auf, die eine liberale Gesellschaft allen Menschen ermöglichen muss, damit diese sich entfalten können. Dieses Konzept umfasst 10 Punkte.
The 10 central capabilities include life, health, bodily integrity.
Dazu gehören das Leben, Gesundheit, körperliche Integrität, die Chance, das eigene Leben zu planen, emotionale Gesundheit, die Möglichkeit, gute Beziehungen zu anderen Menschen zu unterhalten, in politischer und in sozialer Hinsicht. Die Möglichkeit, die Sinne, die Vorstellungskraft und das Denken zu entwickeln. Freizeit zu haben, sich zu vergnügen. Gute Beziehungen zu anderen Arten und zur Natur zu haben. Und schließlich über seine materielle und politische Umwelt zu bestimmen.
And finally, control over your material and political environment.
Diese 10 zentralen Fähigkeiten formuliert Martha Sinusbaum in ihrer Liste recht allgemein. Mit Absicht, sagt die Philosophin. Denn es gehe nicht darum, dass zum Beispiel der Westen der Welt seine Vorstellungen eines guten Lebens diktiere. Jeder Staat solle dieses Verzeichnis von Werten selbst ausgestalten, in seiner Verfassung oder in Gesetzen.
Now of course each country needs to spell each of those out much more concretely in writing a constitution, or if they don't have a written constitution, in making basic laws.
Jedes Land sollte das auf seine Art und passend zur eigenen Geschichte und zu den eigenen Werten tun. Deshalb lasse ich die Fähigkeitenliste sehr unbestimmt. Aber ich denke, das sind alles grundlegende Elemente des Menschseins. Eine Gesellschaft, in der die Leute das Wahlrecht und Religionsfreiheit haben, aber keinen Zugang zum Gesundheitswesen, ist nicht gut. Wie sollen unterernährte Menschen an der Politik mitwirken und eine anständige Ausbildung erhalten können?
People who are malnourished, you know, how are they going to participate in politics and how are they going to get a decent education?
Nun ist ja eine demokratische Gesellschaft nicht felsenfest zementiert. In der Geschichte finden wir Beispiele von demokratischen Gesellschaften, die von totalitären Bewegungen aus den Angeln gehoben wurden oder sich sogar durch demokratische Entscheide in Diktaturen verkehrten. Und selbst in einer Demokratie wie den USA galt über Jahrhunderte nicht gleiches Recht für alle, sprich die Diskriminierung der Afroamerikaner. Wo sieht Martha Sinusbaum die größten Gefahren für die demokratische Gesellschaft?
Well, I think the main danger is, of course, intolerance and panic.
Die Hauptgefahren sind Intoleranz und Panik. Mehrheiten können oft extrem und exzessiv werden. Deshalb bevorzuge ich ein gemischtes System. Darin sind die Grundrechte durch die Verfassung garantiert. Die Mehrheit kann sie nicht einfach in einer Abstimmung abschaffen. Die meisten Verfassungen auf der Welt sind schwer abzuändern, die der USA besonders. Gewöhnlich braucht das viele Jahre und viele Urnengänge in allen Staaten. Und wenn man zurückschaut, was die Leute alles wollten, ist es sehr gut, dass sie es nur schwer verwirklichen konnten.
In jeder Nation existierten Ängste und Panik, sagt Nussbaum. In den USA sei das lange Zeit die Angst vor den römisch-katholischen Immigranten gewesen. Die seien vom Papst ferngesteuert und nicht fähig zur Demokratie.
And they thought, oh, Roman Catholics are not capable of democracy. The Pope is going to order them around, so we shouldn't really welcome them into our country. And then, of course, the terrible racism against African Americans.
Weiterhin grassiert in den USA der Rassismus gegen Afroamerikaner, trotz des Civil Rights Act von 1964. Für Europa ortet Nussbaum das Intoleranzproblem in der Migrationsfrage.
New immigrants who are seen as having different values and
Es geht um neue Immigranten, die scheinbar andere Werte vertreten. Die Leute wissen nicht, mit ihnen umzugehen. Sie haben sie als Arbeitskräfte herbestellt. Mir kommt das vor wie ein Hausherr, der die Leute zu einer Dinnerparty einlädt und dann nicht weiß, wie er mit seinen Gästen umgehen soll. Man muss Respekt und Verständnis lernen. Wenn sie nichts über den Islam wissen, entwickeln sie wahrscheinlich eine stereotype Sicht darauf. Die hilft ihnen nicht dabei, mit anderen Menschen umzugehen. Bildung, Erziehung ist das Mittel gegen Intoleranz.
Erziehung als Ansatz, um der Intoleranz zu begegnen und sie im Idealfall aufzulösen. Das braucht Zeit, gesteht Martha Sinusbaum ein. Und sie kommt auf das Bild zurück, das sie gerade formuliert hat, auf den Hausherrn, der Gäste zum Essen einlädt.
Wenn Sie ein guter Gastgeber sind, fragen Sie die Leute nach deren Befinden und versuchen, etwas über sie zu erfahren. Sie würden nicht nur von sich selbst sprechen. Sie würden erwarten, dass die Gäste ihre eigenen Ideen und Werte mitbringen und sie würden die Eigenarten ihrer Gäste respektieren. Mit politischen Werten verhält es sich ebenso. Statt zu erwarten, dass uns alle imitieren, sollten wir erkennen, wer die anderen sind und welches ihre Werte sind. Wenn sie sich anders anziehen und andere Gottesdienste besuchen wollen, sollten wir das respektieren. Denn wir wissen, wie schwer es wäre, wenn wir selbst uns nicht ausleben dürften.
Die Angst vor Fremden, vor Menschen aus anderen Kulturen, vor dem Islam, vor Terrorismus habe viel mit unseren inneren Ängsten zu tun. Wir projizierten oft ein Bild auf sie, das wir auf der Grundlage von Medienberichten oder vom Hörensagen gebildet hätten. Und wir gehen Klischeevorstellungen auf den Leim.
Yeah, I think the problem is trying to project your fear onto some image that you've gotten from wherever, I mean from the media and sometimes just people hear people talking, and instead of thinking sensibly, people go for stereotypes.
Aber erklärt sich nicht ein Teil dieser Ängste durch die Angst vor dem Terror, durch die schrecklichen Fernsehbilder aus Syrien und dem Nordirak? Ist da Vorsicht nicht verständlich oder sogar notwendig?
Yes, the threat of terrorism is real, but I think
ja, die Bedrohung durch den Terrorismus ist real. Aber wir müssen dabei umsichtig vorgehen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Kleidung einer frommen Person keine Bedrohung ist. Die meisten Terroristen sind ziemlich smart. Sie werden nicht durch ihre Kleider auffallen. Die Attentäter des Boston-Marathons im Jahr 2013 trugen Baseballmützen und Rucksäcke und sahen aus wie jeder College-Student. Was wir brauchen, sind vernünftige Sicherheitsvorkehrungen, die auf alle gleichermaßen angewendet werden. Fluggesellschaften lösen das gut. Sie durchleuchten alle ohne Unterschied.
Martha C. Nussbaum missfällt, wenn beim Sicherheitscheck die Beamten Unterschiede zwischen Personengruppen machen.
But what I don't like is where somebody thinks, oh, Martha Nussbaum with her floor-length down coat.
Was ich nicht mag, ist, wenn jemand denkt, oh, Martha Nussbaum mit ihrem bodenlangen Mantel, dem Schal über Mund und Nase, der Sonnenbrille, dem Hut und der Kapuze, das ist in Ordnung. Aber eine Muslimin, die aus religiösen Gründen ihren Körper verhüllt, das geht nicht. Was die Sicherheit betrifft, sehe ich da überhaupt keinen Unterschied.
Auch in dieser Hinsicht ruft Nussbaum also dazu auf, alle Menschen gleich zu behandeln und nicht die Angst vor dem Terror zu benutzen, um bestimmte ethnische Gruppen zu diskriminieren. Eine der Stärken von Martha C. Nussbaums Denken ist der kosmopolitische Ansatz. Sie denkt nicht nur aus westlichem Blickwinkel, sondern hat auch andere Regionen der Welt im Blick. Sie hat beispielsweise für die Universität der Vereinten Nationen ein Konzept für die Messung der Lebensqualität in Entwicklungsländern geleitet. Sie hat in Indien Feldstudien zu Armut und Ungleichheit durchgeführt. An der Universität von Chicago, wo sie eine Professur für Recht und Ethik innehat, gehört sie dem Komitee für südasiatische Studien an und hat den Mitvorsitz des Menschenrechtsprogramms. In mehreren Büchern hat sie einen liberalen Feminismus entwickelt, oft im Zusammenhang mit dem erwähnten Fähigkeitenansatz. Nussbaum ist eine Denkerin mit weitem Horizont, mit umfassenden Interessen und der Fähigkeit zu messerscharfer Analyse. Sie hören Kontext. Zu Gast ist die Philosophin Martha C. Nussbaum. Intoleranz gedeihe dort, wo man wenig über sein Gegenüber wisse, sagt Martha C. Nussbaum. In Europa sei die Intoleranz gegenüber den Muslimen und dem Islam stark, gerade angesichts des Terrors und des sogenannten Islamischen Staats.
And I think to that we should say exactly what the Prime Minister of Australia just said about the crazy guy who killed the hostages there, namely that this is the so-called Islamic State is neither Islamic nor a state, it's just a bunch of criminals.
Dazu sollten wir genau das sagen, was der australische Premierminister sagte, als der Verrückte dort Geiseln getötet hatte. Der Islamische Staat ist weder islamisch noch ein Staat, sondern bloß ein Haufen von Kriminellen. Der britische Premier sagte, kein Glaubenssystem rechtfertige solche Handlungen. Auch die religiösen islamischen Autoritäten auf der ganzen Welt haben diese Taten als terroristisch bezeichnet. Leute können immer den Namen einer Religion für irrsinnige und böse Projekte missbrauchen. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass sie unsere Sichtweise auf friedliche Menschen trüben, für die der Islam wirklich eine Religion bedeutet.
Anders Breivik was, so to speak, a Christian. But that doesn't make us hate all Christianity, because we all know that Christianity doesn't really stand for that, it stands for other things.
Anders Breivik, der Massenmörder von Norwegen, nennt sich einen Christen. Deswegen verdammen wir doch nicht das Christentum. Denn wir wissen, dass diese Religion für etwas anderes steht. Das Problem ist, wir wissen nicht genug über den Islam. So lassen wir uns irreführen.
In den USA dagegen sei die Religionsfrage weniger wichtig als in Europa, aus historischen Gründen. Denn die USA als Nation hätten politische und religiöse Dissidenten gegründet, die um der Freiheit willen hergekommen seien. Ein sehr heterogener Haufen, der religiöse Unterschiede toleriere.
It's a nation founded by people who were political dissidents and religious dissidents, and they came to this country for religious freedom. They've always been a bunch of very different people who have to live side by side, and they tolerate a certain amount of weirdness in other people.
Das größte Problem in den USA ist für Martha C. Nussbaum, wie erwähnt, der Rassismus gegen die Afroamerikaner.
They were brought here in chains on slave ships.
Sie wurden auf Sklavenschiffen hierher gebracht. Sie stammten aus verschiedenen Sprachgemeinschaften und Kulturen. Ihre Kulturen wurden absichtlich gebrochen, Familien auseinandergerissen, Kinder separat von ihren Müttern verkauft, Eheleute getrennt. So wurden die Leute äußerst brutal fragmentiert. Viele Leute haben ihre Gefühle von Hass und Abscheu noch nicht vollauf verstanden. Es gibt Fortschritte, denke ich. Aber der Schaden, den die Sklaverei ökonomisch und sozial angerichtet hat, besteht weiterhin. Die Afroamerikaner sind wirtschaftlich noch immer stark benachteiligt. Es braucht Zeit, das zu überwinden.
Dass es mittlerweile auch einen afroamerikanischen Mittelstand und sogar einen afroamerikanischen Präsidenten gibt, habe noch nichts an den Stereotypen geändert. Schwarze und Weiße leben in unterschiedlichen Welten.
Auch meine afroamerikanischen Kollegen aus der Mittelklasse erleben Widrigkeiten, die ich nie erleben muss. Die Polizei folgt ihnen auf der Straße. Leute halten ihre Handtasche fest oder verstecken sie hinter dem Rücken, wenn sie einen schwarzen Mann sehen. Die armen Afroamerikaner müssen gegen Mangelernährung kämpfen und damit fertig werden, dass der Vater im Gefängnis sitzt, weil sich die Polizei schlecht verhält. In manchen Staaten sind ein Drittel der afroamerikanischen Männer in Haft. Was macht das mit einer Gemeinschaft und mit Kindern, die auf sich allein gestellt sind? Das ist sehr hart und Besserung wird Jahre auf sich warten lassen.
Das Problem ist also auch eine wirtschaftliche und soziale Kluft zwischen Schwarz und Weiß.
The problem is an economic and social gap, but it's a gap that's reinforced by racist behavior and in particular often by the police.
Diese Kluft wird verstärkt durch rassistisches Verhalten, häufig und besonders von Seiten der Polizei. Jetzt beginnt man endlich davon zu sprechen. Es ist erfreulich, dass die Tradition des friedlichen Protests sich fortsetzt.
Very glad to see a whole tradition of peaceful protest continuing.
Die soziale und wirtschaftliche Kluft, die Martha C. Nussbaum für die USA erwähnt hat, findet sich auch im globalen Maßstab wieder. Die desolate ökonomische Lage vieler Länder und Bevölkerungsschichten sei das Haupthindernis für globale Gerechtigkeit. Ein Begriff, der die Philosophin in ihrem Werk immer wieder beschäftigt hat. Mangel oder Unterernährung, fehlender Zugang zum Gesundheitswesen, geringe Ausbildungschancen. Das sind große Probleme.
In a lot of nations, people just don't have decent life chances. They don't get enough to eat at a very early age, and so then their faculties don't develop. They don't get adequate health care. In a lot of countries, there's no basic health infrastructure, and they don't get adequate education.
Martha C. Nussbaum regt ein steuerähnliches System an. Die reichen Staaten würden damit die Armen unterstützen, beispielsweise beim Aufbau der Infrastruktur für Gesundheit und Bildung. Doch erstens fehle dafür in den westlichen Staaten die Bereitschaft und zweitens könnte sich der Geldfluss in den unterstützten Ländern auch schädlich auswirken, indem falsche Machtverhältnisse gefestigt würden, denn Verbesserungsvorschläge müssten vom betreffenden Land kommen.
Actually, the money from outside might even undermine the will on the part of the people to create a government that will give them a decent health infrastructure.
Wir müssen aufpassen, wenn wir glauben, dass viel Geld allein die Probleme lösen kann. Es ist viel schwieriger. Man muss darüber nachdenken, wie sich Bedingungen schaffen lassen, damit auf der ganzen Welt Demokratien entstehen, die sozial ausgerichtet sind. Hilfe beim Bildungswesen ist das Wichtigste, was wir beitragen können. Aber das funktioniert nicht so, dass Amerikaner nach Indien gehen und alle Probleme lösen können. Das ist ein elitäres Denken, das schlicht falsch ist.
Hilfe beim Bildungswesen als erfolgversprechender Weg. Denn Bildung befähigt die Menschen, eine bessere Welt zu bauen. Auch die Bildung gehört zu Martha C. Nussbaums Fähigkeitenansatz. Apropos Bildung, besteht nicht ein Widerspruch zwischen dem Ausbildungskurrikulum, das die Wirtschaft verlangt, und dem Fächerkanon, der für eine liberale, demokratische Gesellschaft wünschbar ist? Nein, das sei ein falscher Widerspruch, sagt die Philosophin.
Well, no, and I think that's a false contradiction.
Ich habe darüber geschrieben, was Geisteswissenschaften und Humanismus zur Bürgergesellschaft beitragen. Die Geschäftswelt braucht dieses Wissen auch. China und Singapur sind Staaten, die nicht unbedingt demokratische Bürger hervorbringen wollen. Aber sie wollen eine erfolgreiche Businesskultur. In den letzten 5 Jahren haben sie große Bildungsreformen durchgeführt und ins Curriculum mehr kritisches Denken und mehr Kunst eingebaut. Film- und Literaturlehrgänge, Philosophie, all das ist auf die Businesskultur ausgerichtet. Warum machen sie das? Sie haben erkannt, dass sie die Fantasie brauchen. Leute, die nur lernen, Computertechniker zu sein, bringen nicht einmal die Computerindustrie voran.
Die Computerfirma Apple beispielsweise stelle Philosophen und Künstler ein, die den Angestellten betriebsintern eine Horizonterweiterung ermöglichten. Die Kraft der Ideen, der Reichtum an Fantasie, Gedankenräume, Experimente. Die Geisteswissenschaften, ja der Humanismus, hätten selbst in der heutigen technokratischen Welt einen wichtigen Platz.
Well, it's a huge place, because of course we have really 3 lives that we lead. I mean, 1 life is in our job. And
wir führen in Wirklichkeit 3 Leben. Eines ist das Berufsleben, dafür benötigen wir spezifische Fähigkeiten. Dann gibt es das Leben als Bürger. Dafür müssen wir gut nachdenken können, andere Menschen verstehen, unseren Geist gebrauchen um uns über die Folgen unseres Wahlverhaltens für andere klar zu werden. Und wir müssen viel über die Welt wissen, um keine dummen Entscheidungen zu treffen.
And then the third life we have is as people who are members of families, who are friends, or in other words, just a whole life.
Unser drittes Leben ist das als Familienmitglieder, als Freunde. In anderen Worten, das Leben schlechthin. Auch dafür brauchen wir das Denken und Ideenreichtum, Ressourcen, die der Humanismus gibt.
Und eine erfolgreiche Businesskultur benötige den Humanismus ebenfalls, ist Martha Sinusbaum überzeugt.
Now I would even say that a successful business culture needs humanism.
In dieser beweglichen Wirtschaft braucht es Menschen mit geschulter Vorstellungskraft. In den USA liegt die Arbeitslosigkeit unter Leuten mit einem Abschluss in englischer Literatur viel tiefer als unter Computerwissenschaftlern. Die Unternehmen haben verstanden, dass sie Ideenreichtum brauchen, um erfolgreich zu sein.
Die Imagination, die Vorstellungskraft, assoziatives Denken, gedankliche Verknüpfungen, eine wichtige Fähigkeit im persönlichen Leben, im Leben als Bürger, im Beruf. Da berühren wir auch den Bereich der Emotionen, die Martha Sinusbaum in ihrem neuesten Buch «Politische Emotionen» untersucht. Die Grundthese ist die, der Kooperationswille zwischen den Menschen, den wir Gesellschaft nennen, kann nur funktionieren, wenn zwischen den Menschen Liebe ist, Respekt, Zugewandtheit.
I think whatever your political principles are, whether they're good or bad, they need to be sustained by emotions, because we're very selfish people.
Wir Menschen sind eigennützig und kümmern uns nicht von Natur aus um andere. Wenn wir nicht aufgefordert werden, auch an andere zu denken, werden wir das nicht tun. Deshalb haben Persönlichkeiten wie Gandhi, Abraham Lincoln und Martin Luther King verstanden, dass sie die Menschen emotional ansprechen müssen, damit sie auf eine höhere moralische Ebene gelangen und für mehr Gerechtigkeit sorgen können. Schlechte Menschen können Emotionen für ihre Zwecke ebenfalls einsetzen. Doch wenn die Guten nicht auf Gefühle abzielen, werden sie ihre Ziele auch nicht erreichen.
Liebe als Kitt der liberalen demokratischen Gesellschaft. Das mag fast hippiemäßig klingen. Doch Martha Sinusbaum, mit ihrem Hintergrund als White Anglo-Saxon Protestant, die 1969 während ihrer seit langem geschiedenen Ehe mit dem Altphilologen Alan J. Nussbaum zum Reformjudentum übergetreten ist, argumentiert von einem moralphilosophischen Standpunkt aus.
Well, it's love that connects us to people outside ourselves.
Liebe verbindet uns mit anderen Menschen. Liebe ist das einzige Gefühl, das stark genug ist, uns aus unserem Egoismus herauszulösen. Denken Sie an den Kampf gegen die Rassendiskriminierung in den USA. Martin Luther King verstand, dass es nicht reicht, den Leuten zu sagen, sorgen wir für Gerechtigkeit. Vielmehr hat er sie gerührt mit der Vision einer gerechteren, schöneren Welt. Er brauchte Sätze aus der Bibel, von Shakespeare und so weiter. Die poetische Sprache berührt die Leute tief, auch heute, und sie hilft, Rassenschranken zu überwinden.
Liebe sei die Grundlage der Gesellschaft schlechthin, sagt Martha Sinusbaum.
Natürlich braucht es auch gute Gesetze und Institutionen, ein gutes Steuersystem beispielsweise, damit man Geld von den Reichen zu den Armen umverteilen kann. Das Problem in einer Demokratie ist, wenn das den Leuten egal ist, werden sie sich nicht darum kümmern. Wenn ihnen die Steuern zu hoch sind, werden sie sie senken und die Armen werden leiden. Zusätzlich zu den guten Gesetzen brauchen wir also eine Art von Liebe, die diese Gesetze stützt. Besonders wenn die Zeiten härter werden.
Dass Emotionen in Martha Sinusbaums Werk seit den 90er Jahren einen derart prominenten Platz einnehmen, kann uns, die wir geprägt sind von der Aufklärung, vom Zeitalter der Vernunft, the Age of Reason, schon etwas irritieren. Emotionen und Verstand, Gefühle und Vernunft, das sei kein Gegensatz, sagt die Philosophin.
Emotions contain judgments of value.
Emotionen enthalten Werturteile. Wenn man in Trauer ist, ist das keine Magenverstimmung, sondern es bedeutet eine ganze Palette von Gedanken über den Wert der Person, die man verloren hat, und über die Größe dieses Verlusts. Emotionen enthalten Gedanken. Sie sind nicht irrational, unvernünftig und frei von Denkaufwand. Es gibt rationale und irrationale Emotionen. Furcht beispielsweise. Wenn wir sehen, was der Gedankeninhalt einer Emotion ist, dann wollen wir erkennen, worauf sie beruht, woher sie kommt.
All of us have the fear of our own death. It motivates us every day, even though we're not aware of it. But you know, that's pretty rational.
Wir alle fürchten uns vor unserem Tod. Diese Angst motiviert uns jeden Tag, ohne dass wir uns dessen bewusst wären. Aber diese Angst ist sehr rational, denn wir sind sterbliche Geschöpfe, die sehr verletzlich sind. Hätten wir diese Angst nicht, würden wir uns vielleicht mitten in den Straßenverkehr stürzen oder andere Dinge tun, die wir eben nicht tun. Emotionen steuern uns oft gut und oft schlecht, aber das trifft auch auf andere Überzeugungen zu.
Wäre eine absolut vernünftige Welt eine kalte, funktionale Welt?
Für mich sind Emotionen eine Unterkategorie der Vernunft, weil sie Denken enthalten. Deshalb kann es keine Welt geben, in der nur die Vernunft existiert, aber keine Gefühle. Aber eine Welt ohne Gefühle? Gehirnverletzte, deren emotionales Zentrum stark beeinträchtigt ist, kommen nicht zurecht, weil sie nicht wissen, was wichtig ist und was sie zuerst tun sollen. Emotionen geben uns den Sinn für Dringlichkeit und Wichtigkeit. Emotionen bilden eine Landkarte der Welt und der Dinge, für die wir uns einsetzen oder von denen wir uns fernhalten sollten. Eine Welt ohne Emotionen wäre völlig bizarr.
So a world without emotions would be totally weird. We get a little sense of this in certain science fiction characters like Mr. Spock in Star Trek.
Einen kleinen Eindruck davon bekommen wir mit Science-Fiction-Charakteren wie Mr. Spock in Star Trek. Aber selbstverständlich hat auch Mr. Spock Ziele und Werte.
Live long and prosper, würde Mr. Spock Martha Sinusbaum antworten. Lebe lang und gedeihe. Von der liberalen demokratischen Gesellschaft und ihren Werten und Möglichkeiten, die die Philosophin in ihrem Fähigkeitenansatz unterschiedslos für alle Menschen dieses Planeten postuliert, sind wir zu den großen Fragen von Emotion und Vernunft gewandert und schließlich bei Mr. Spock im Weltraum gelandet. Auch damit hat Nussbaum gezeigt, dass philosophisches Denken alles überwinden kann, sogar die Schwerkraft. In den Niederungen der politisch-gesellschaftlichen Kraftfelder geht das leider zu häufig vergessen, dass der Mensch des Menschenwerk beeinflussen und verändern kann oder könnte. Die Philosophin Martha Sinusbaum, ihr neuestes Buch »Politische Emotionen« ist im Surkamp Verlag erschienen. Sie hörten Kontext von Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.